Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Lange ist her, dass ich nicht hier in dem Raum, sondern gegenüber auch öfter mal hier stand. Aber ich freue mich wieder hier zu sein und ja, hat sich einiges getan bei mir. Ich weiß nicht, wer mich noch kennt von euch. Talita und ich sind heute beide hier und haben zwei weitere mitgebracht, ein bisschen Nachwuchs. Vor 6 Monaten haben wir Zwillinge bekommen und genau. Seitdem versucht man sich in den Alltag ein bisschen einzuspielen. Ist nicht immer so einfach, vor allem in der Nacht, aber man spielt sich ein. Genau. Heute soll es um Sport gehen. Also ich würde sagen, wir stehen mal auf und gehen oder laufen mal eine Runde um den Block hier, um uns ein bisschen einzulaufen. Nee, Spaß. Genau, heute soll es um den Marathon gehen. Und zwar gibt's bei den Läufen, die man so kennt, ja, ganz verschiedene Arten. Es gibt einmal den Sprint und den Marathon. Und wenn ihr zum Beispiel in der Sportwelt euch einen Läufer anschaut, zum Beispiel den Usain Bolt, das ist der schnellste Läufer der Welt zurzeit. Und dieser Mensch ist ein Sprinter. Was er gut kann, er kann sehr schnell sehr kurze Strecken laufen. Ja, aber nach 1-200 Metern wird er auch schon ganz schnell müde und seine Muskeln übersäuern und sind nicht mehr in der Lage, schnell zu laufen. Das ist ein sehr, sehr schneller Läufer, aber kein Langläufer. Und in der Bibel finden wir auch dieses Bild von einem Lauf. Und darum soll es heute gehen. Wir finden einen Paulus, der von einem Lauf erzählt, und von einem Lauf des Lebens beschreibt. Und diesen Lauf des Lebens möchte er möglichst gut, möglichst als Erster abschneiden. Was meint er damit, habe ich mich gefragt. Was heißt es zu laufen im Leben? Was heißt es, was meint er damit, ein Leben zu leben, was man mit einem Lauf vergleichen kann? Und wir haben heute, oder wir bewegen uns auf Ostern zu. Und Ostern ist für uns das Fest, der Grund, warum es diesen Lauf eigentlich gibt. Jesus ist der Grund dafür, dass wir eine Mission, einen langen Lauf, Mission Marathon nenne ich das heute mal, vor uns haben. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und das ist die gute Nachricht von Ostern. Er hat den Tod besiegt und bietet uns eine Lösung für unsere grundsätzlichen Probleme an. Alles löst sich am Ende mit dieser Auferstehung. Und er bleibt aber nicht dabei, sondern gibt diesen Missionsbefehl, ja, es anderen Menschen zu sagen, das gibt er an uns weiter und sagt, geht hinaus in alle Welt und erzählt den Menschen die gute Nachricht von meiner Auferstehung. Soweit, so gut. Jetzt haben wir diese Nachricht, aber was machen wir damit? Und ich will gerne heute euch zwei Bilder zeigen, die anders damit umgehen. Wenn wir heutzutage Bilder sehen, sei es in den sozialen Medien oder so, dann ist es oft, versucht man sich oft so darzustellen. Ja? Man ist vor einem schönen Gebäude, hier zum Beispiel beim Eiffelturm oder in Rom. Und man versucht sich so darzustellen, wie man gerne gesehen werden will. Und man kann, finde ich, aus Bildern ganz schön viel rauslesen. Ich wäre zu gerne, würde ich ein originales Bild mal von diesen zwei Menschen sehen, um die es heute gehen soll. Das haben wir leider nicht, aber ich habe mal geguckt, wie Künstler den zum Beispiel zeichnen, die beiden Menschen. Wir können mal ein Bild weitermachen. Auf der rechten Seite sehen wir Paulus. Und auf der linken Seite sehen wir Elia. Um diese zwei Menschen soll es heute gehen. Zwei Menschen, die von Gott einen klaren Auftrag bekommen haben, aber doch in ihren Charakterzügen komplett verschieden sind, so wie ich finde zumindest, und in ihrer Mission verschiedene Höhen und Tiefen durchmachen. Und die Frage ist, oder die Sache ist ja, dass die Mission kein einzelner Befehl ist, der auf einen Zeitraum von, sage ich mal, einem Jahr festzusetzen ist. sondern für diese Mission Gottes haben wir das ganze Leben vor uns. Und das Spannende ist, finde ich, zu sehen, wie sich das über das ganze Leben dieser Menschen und auch über unser Leben zieht und was zu beachten ist. Guckt man sich nämlich einen Marathon an, dann ist der fundamentale Unterschied zu einem Sprint, dass wir lange zu laufen haben. Wir haben einen langen Lauf vor uns und entsprechend müssen wir uns ganz anders vorbereiten und unseren Körper, sofern man denn einen Marathon laufen will, auch ganz anders schulen und kennen. Wir müssen die Zeichen unseres Körpers frühzeitig erkennen, um entsprechende Sachen vorzubereiten. Wenn wir zum Beispiel merken, dass man läuft und es bildet sich Seitenstiche oder man hat in der Hacke Probleme oder einen Stein im Schuh, dann muss man frühzeitig das erkennen und sehen, was muss man machen, damit man diesen Lauf nicht nur die nächsten 100 Meter weiter gut laufen lädt, sondern möglichst gut am Ziel ankommt. Und ich finde, diese zwei Menschen, diese zwei Lebensgeschichten sind dafür ein perfektes Vorbild. Und einer der Gründe, warum ich glaube, dass die Bibel authentisch und echt ist, ist genau das, dass die Bibel uns keine perfekten Menschen vorzeigt und sagt, hier, das ist der perfekte Mensch, lebt bitte genauso wie dieser Mensch, sondern es zeigt uns Menschen, die alle Fehler hatten, die alle Ängste hatten, die alle Druck hatten, die alle das Gleiche fühlen, was wir jeden Tag fühlen und weitaus oder nicht ansatzweise perfekt damit umgegangen sind. Und ich finde, dadurch, dass die Bibel uns das so authentisch zeigt, zeigt es, dass wir auch Fehler machen dürfen und dass wir uns oder dass Gott uns genau in diesen Fehlern begegnet. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Wir fangen mit dem ersten Menschen an, mit Paulus. Paulus, finde ich, in diesem Bild wird hier ganz gut dargestellt. Ein kühler Kopf, ein Stratege, der an seinem Schreibtisch sitzt und wahrscheinlich gerade seine nächsten Pläne macht, was alles zu tun ist, um sein Ziel zu erreichen. Paulus war eigentlich ein sehr gut ausgebildeter Jude, der aus Israel kam und ein sehr, sehr hohes Ansehen genoss. Er hat, wir lesen davon, dass Paulus gerade nach Jesu Tod die Christen massiv verfolgt hat. Sein Ziel war es nicht, irgendwie die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten, im Gegenteil. Sein Ziel war es, er hat es für eine Sekte gehalten und entsprechend müsste das ausgerottet werden. Ja? Die Leute mussten hinter Gitter und das, was die Menschen erzählten, musste möglichst klein gehalten werden, sodass das alles nicht wuchs. Und das war Paulus Ziel. Und dann kam er auf einmal vor eine Situation, die alles in seinem Leben änderte. Jesus begegnete ihm. Jesus, der lebendige Gott, begegnete ihm. Er sagte zu ihm, warum verfolgst du mich? Und nach diesem Tag war nichts mehr für ihn, wie es war. Alles veränderte sich. Er, der so viel Vorwissen von diesen Schriften hatte, er wusste, dass ein Messias kommen sollte, er wusste das alles, dass es einen Retter geben sollte. Auf einmal stellt sich heraus, dass dieser Mensch anscheinend der Messias war. Dieser Mensch, den er verfolgt hatte, war der Messias. Und als er nun erfährt, dass Jesus dieser Retter ist, dann hat er nur einen Wunsch. Diese Nachricht, dass Jesus der auferstandene Retter ist, in aller Welt zu verbreiten. Diese Hoffnung, dass der Messias schon da war, hat ihn gepackt. Es ist wie ein Schalter, der bei ihm umgelegt wurde. Und wir wollen uns diese Verse mal durchlesen, die er hier in Römer 1 schreibt. Und zwar sagt er in Römer 1, Vers 14, ich lese ein bisschen weiter, als hier steht, ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel es an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der in der glaubt. Zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben lesen. Ich bin ein Schuldner. Das hört sich erstmal nicht gut an, finde ich. Ich bin ein Schuldner. Wer von uns mag denn bitte schon eine Schuld haben? Jemand etwas schuldig zu sein, sei es der Bank oder Menschen, die man was geliehen hat und nicht zurückzahlen kann oder wo man vielleicht Fehler gemacht hat und in der Schuld steht, das ist nie etwas Positives, oder? Und ich glaube, ein Schuldner, ich habe mich gefragt, was soll das heißen? Und ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen, was ich vor knapp 7 Jahren schon erlebt habe. Und zwar war es so, dass ich in einem Urlaub war mit meinen Freunden. Wir waren damals knapp 18 und hatten uns so ein Boot gemietet und sind auf einem holländischen Fluss umhergefahren. Und ein Freund von mir hatte gerade die Schule beendet und hat sich beworben für einen Job. Und sein größter Wunsch war, diesen Job zu bekommen. Und wir haben während der Fahrt jeden Tag dafür gebetet, dass er diesen Job bekommt. Und waren immer wieder daran gedacht. Und auf einmal gehe ich runter in die Kajüte im Boot und sehe sein Handy dort liegen und dachte mir, okay, komm, ich schau mal drauf, mach das Handy an und sehe dort eine Nachricht von seinem damaligen Chef, der schreibt, hey Peter, wir haben uns für dich entschieden, du hast den Job. Und ich war der Erste, der diese Nachricht, dass er diesen Job hat, bekam. Und was mache ich mit so einer Nachricht? Natürlich lösche ich diese Nachricht nicht und denke mir, ja komm, der wird es auch nach dem Urlaub schon erfahren. Das Logischste, was ich machen konnte, ist das Handy weglegen, rauslaufen und ihm sagen, hey Peter, du hast den Job. Und genauso habe ich es natürlich auch gemacht. Wir haben danach gefeiert und uns gefreut für ihn, weil er den Job hatte. Ich war es quasi meinem Freund schuldig, ihm diese Nachricht zu zeigen. Und so verstehe ich dieses Schuldigsein von Paulus hier auch. Paulus, und das finde ich das Spannende an seinem Charakter auch, ist ein Logiker. Er ist ein Stratege und denkt sich, wenn, dann. Also er denkt, damals würde man das, er denkt sehr griechisch. Ja, weil dieses Logische, das kommt von den Griechen. Und er denkt, wenn das so ist, dass Jesus das Licht der Welt ist, dass er auferstanden ist von den Toten, dann bin ich ein Schuldner. Dann schuldige ich es oder schulde ich es jedem Menschen auf dieser Erde, ihm die Nachricht zu bringen. Und für ihn war das eine logische Konsequenz, dass er sich sagte, dann muss ich erst nach, sagen wir Korinth, dann nach Rom und immer weiter bis ans Ende der Welt. Das war für ihn die logische Konsequenz. Rom, die Stadt, wollte er hin, die nicht gut auf Christen zu sprechen waren, die Hauptstadt des damaligen Reiches. Aber für ihn war das alles kein Hindernis. Es war ein ganz klarer Missionsbefehl für ihn, hinzugehen und es allen Menschen zu erzählen, was Jesus gemacht hat. Für ihn hieß es laufen, laufen, laufen. Er hatte auch mal Pausen, vielleicht wenn er in Rom war und den nächsten Zug geplant hat, aber für ihn kam es nicht in Frage, sich zur Ruhe zu setzen und zu sagen, ich bleibe jetzt mal in Korinth und baue die Gemeinde strategisch auf, fokussiere mich nur darauf. Nein, für ihn war es ganz klar, ich muss dahin, dann muss ich dahin, dann muss ich dahin, um das, was Jesus getan hat, jedem Menschen zu erzählen. Ich glaube, Paulus ist ein Charakter, wie wir vielleicht ihn alle kennen. Jeder denkt vielleicht jetzt gerade an andere Personen, aber so ein Charakter, der so strategisch denkt und so konsequent seine Schritte plant, solche Leute kennen wir. Und nicht jeder ist so und nicht jeder kann sich mit ihm identifizieren, glaube ich. Und deswegen finde ich es gerade so spannend, um es nochmal zu sagen, dass die Bibel uns viele Charaktereigenschaften und viele Arten von Menschen präsentiert. Und das kann uns auch beruhigen, weil uns dort bewusst wird, dass Gott jeden Menschen, egal welche Charaktereigenschaften er hat, egal was er für Begabungen hat, jeden Menschen gebrauchen kann und gebrauchen will für seine Mission. Jeder von uns läuft, um in dieser Sprache zu bleiben, anders. Jeder hat einen anderen Lauf vor uns. Aber wir alle haben diesen Missionsbefehl, es Menschen weiterzuerzählen. Das ist Paulus. Wenn wir Elia sehen, dann sehen wir einen anderen Menschen. Zumindest in der Szene, die ich heute beschreiben will, finden wir einen Menschen, der gebrochen ist. Einen Menschen, der lebensmüde ist und sich fragt, was ich hier die ganze Zeit mache. Und dieser Mensch hat vorher einiges erlebt und das will ich mal ein bisschen kurz skizzieren. Elia ist ein Prophet, von Gott beauftragt, verschiedene Missionen zu erfüllen. Und zuvor hatte er den Auftrag, ihm den Baalspriestern zu zeigen, dass sein Gott der lebendige Gott ist. Und er hatte sie herausgefordert und in einer ganz heftigen Geschichte ließ Gott Feuer vom Himmel fallen, sodass die Menschen um ihn herum und vor allem die Baalspriester merkten, dieser Gott von Elia ist wirklich der lebendige Gott. Also eigentlich ein absoluter Höhepunkt, wo man merkte, boah, Elia wird von Gott gesegnet, er erlebt Gottes Wirken so klar vor Augen. Und man müsste denken, er ist gerade auf dem Hoch seiner Gefühle, er merkt, er ist auf dem richtigen Weg, Gott ist mit ihm. Und jetzt sind wir hier an einem Punkt, der gar nicht so weit davon weg ist, würde ich sagen, wo er einen absoluten Tiefpunkt in seinem Leben erreicht hat. Er ist am Ende. Und wie das kam, würde ich gerne vorlesen. In 1. Könige, Vers 19, Vers 1, da würde ich gerne anfangen. Und genau, lesen bis Vers 7. Der damalige König Ahab. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte. Wie er alle Propheten, das waren die Baalspropheten, mit dem Schwert umgebracht hatte. Und da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort, um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterbusch oder Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich, schlief ein unter einem Ginsterstrauch. Bis hierhin erstmal. Elia, der vorher Gottes Wirken so klar erlebt hatte, wird von dieser einen Nachricht, dass Isabel ihm den Tod wünscht und dafür sorgen will, dass er stirbt, komplett aus der Bahn geworfen. Er geht so weit, dass er sagt, ich will nicht mehr leben. Ich schaffe das nicht mehr, es ist alles zu viel. Und legt sich unter einem Ginsterstrauch, also legt sich irgendwo hin neben dem nächsten Strauch und legt sich schlafen. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, innerhalb unseres Laufes des Lebens, dass man merkt, die Kraft ist weg, ich kann nicht mehr. Gott, ich habe dich zwar erlebt, aber irgendwann ist bei mir auch mal eine Grenze erreicht, wo ich nicht mehr kann. Und das finde ich das Gute hierbei, um das nochmal zu erwähnen, dass wir Menschen in der Bibel sehen, denen es ähnlich ging. Und dass wir innerhalb dieser Geschichten sehen können, einerseits wie die Menschen damit umgingen, aber auch wie Gott auf sowas reagiert. Und das lesen wir, wenn wir weiterlesen. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und das hier finde ich eine richtig gute und schöne Nachricht. Gott hat kein Interesse daran, dass du ausgebrannt bist oder am Ende deiner Kräfte ist. Gott versteht es, wenn du am Ende bist. Und was Gott oder sein Engel hier macht, ist, er gibt ihm zu essen und er gibt ihm zu trinken. Die Grundbedürfnisse werden gedeckt. Manchmal stellen wir uns das Leben so groß vor und haben 1000 Gedanken in unserem Kopf und 1000 Erwartungen, die wir erfüllen müssen. Sei es hier, müssen wir dem Chef etwas einreichen, hier müssen wir den Familienerwartungen entsprechen, hier müssen wir unserem Dienst nachkommen und wir haben so einen Ballon von Erwartungen in unserem Kopf, was wir alles tun müssen. Elia hatte diese Erwartungen wahrscheinlich auch und ist daran zerbrochen. Und was wir hier sehen ist, dass diese ganzen Erwartungen, dass man die alle mal runterbrechen kann auf das, was wir eigentlich tun müssen. Und das ist einatmen und ausatmen. Mir hilft das manchmal in solchen Situationen, wo alles zu viel wird oder man mal vielleicht nicht weiß, wie man eine Situation handeln soll. Dann kann man sich hier drauf beruhen und sagen, wir Menschen, um zu leben, haben nur die Aufgabe zu essen und zu trinken. Einatmen und auszuatmen. Und das hier, diese Grundbedürfnisse, stillt Gott hier und gönnt Elia diese Pause. Weil Elia vielleicht dieser Charakter ist, der auch mal eine Pause braucht, weil Elia nicht mehr kann. Und das ist die gute Nachricht hierbei, dass Gott dich in dieser Situation sieht und dir diese Pause sehr gerne gönnt. Er ist nicht interessiert daran, dass du in diesem Lebenslauf nach 100 Metern oder nach einem Jahr nicht mehr kannst, sondern er will, dass du lernst, deine Kräfte gut einzuteilen. Und er ist immer bereit, mit dir Stopp zu machen, eine Pause einzulegen und dir zu essen und zu trinken zu geben. Das ist die Nachricht, die wir aus 1. Könige 19, aus Elia ziehen können. Und ich werde nochmal weiterlesen. Und der Engel des Herrn, ab Vers 7, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf, aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er aber sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachteten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber in einer und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus, trat in den Eingang der Höhle und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachteten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf den Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nemis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel Machola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und so soll es geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal deren Mund ich nicht, ihn nicht geküsst hat. Das Spannende hier, finde ich, wie Gott mit so einer Krise in Elias Leben umgeht. Nachdem er ihm diese Grundbedürfnisse gestillt hat, nämlich zu essen und zu trinken zu geben, eine gute Mütze Schlaf, sagt er ihm, jetzt geh 40 Tage, 40 Nächte bis zu einem Berg. Und diese lange Wanderung hatte bestimmt auch die Funktion, dass Elia zur Ruhe kommen konnte und diese 40 Tage alleine nutzen konnte, um das Ganze zu reflektieren, um vielleicht sich selber Gedanken zu machen. Und ich glaube, sowas müssen wir auch lernen. Wenn wir nicht mehr können, dann können wir wie Elia oder zur Ruhe kommen. Ja? Und diese 40 Tage oder nach diesen 40 Tagen kommt er dort an und er erwartet, mit Gott zu sprechen. Und Gott erscheint nicht in dem Feuer oder nicht in dem Erdbeben, in etwas Tosendem, sondern in einem sanften Sausen. Er spricht Gott hier zu ihm. Also Gott geht voll auf Elia ein und weiß, was er jetzt benötigt. Er benötigt nicht ein Steh auf und mach jetzt endlich. Guck mal, du hast schon so lange stillgesessen. Er hat nicht diese Riesenerwartungen, wie sie vielleicht in unserem Kopf sind, sondern er will, dass du zur Ruhe kommst, dass du den Lauf des Lebens, diesen Marathon, lange läufst. Und was er hier macht, ist, er gibt Elia eine neue Mission, aber erst, als er wieder bereit dafür war. Ja? Er gibt ihm klare neue Anweisungen, was er jetzt zu tun hat. Und das finde ich das Schöne hierbei. Elia kriegt neue Anweisungen, kriegt neue Hoffnungen. Und genau, hier treffen wir nämlich diese beiden Wege wieder. Paulus, der, würde ich sagen, getrieben ist von seiner eigenen Motivation, ja, der weiß, dass er seine eigenen Erwartungen gerecht werden will, nämlich es jedem Menschen zu erzählen und auch voll damit umgehen kann. Und Elia, der diesen Erwartungen nicht mehr gerecht werden konnte und sagt, Gott, ich schaff's nicht mehr, ich will nicht mehr leben. Und mit beiden kann Gott arbeiten, mit beiden will Gott arbeiten und mit ihnen eine Geschichte schreiben. Und Gott will auch mit dir diese Geschichte schreiben. Er will auch mit mir diese Geschichte schreiben. Er will, dass wir, so wie wir sind, so wie Gott uns auch gemacht hat, unsere Kräfte einteilen. Manchmal heißt das, jetzt schneller zu laufen. Manchmal heißt das, eine Pause einzulegen und zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Ist es richtig so, wie ich es mache? Ich glaube, alles fängt damit an, dass wir merken, wer Gott ist. Dass wir lernen, dass Gott nicht diese großen, riesigen Erwartungen an uns hat. Nein, er kennt uns und er weiß, zu was wir imstande sind und auch, wann wir einmal eine Pause machen dürfen und wann wir eine Pause brauchen. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du eher ein Paulus bist oder eher ein Elia. Aber jeder von uns, glaube ich, hatte schon mal Situationen, wo man sich entweder auf der einen oder auf der anderen Seite wiederfand. Und das Erste, was ich euch mitgeben will, wir müssen lernen, auf die Grundlagen unseres Lebens zurückzukommen. Einatmen, ausatmen, essen, trinken, schlafen. So hat Gott das bei Elia gemacht und so können wir damit auch umgehen. Und anschließend können wir gucken, was Gott eigentlich von uns will, wo die nächsten Schritte hingehen können, mit Gott im Austausch zu sein, viel zu beten und darauf vertrauen, dass wie bei Elia Gott uns neue Aufträge geben wird, dass Gott uns zeigen wird, wo der richtige Weg hingeht. Und zu wissen, dass Jesus nicht zu viel von uns verlangt, nicht zu viel von dir verlangt. Er sagt zu dir oder zu uns, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn man einen Marathon laufen will, dann muss man sich die Kräfte gut einteilen. Und ich will euch heute dazu ermutigen, euch die Kräfte gut einzuteilen und schauen, was ist den Lauf, den ich laufen will. Und mit Jesus im Austausch zu sein und zu sagen, Jesus, hilf mir, ich kann nicht mehr, oder hilf mir, ich will da und das mit dir erreichen. Und genau, ich wünsche dir, dass du den Lauf des Lebens gut vollendest und dass du dir deine Kräfte einteilst und erkennst, wie Gott dich geschaffen und begabt hat.